Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Natascha Ickert. Das Thema heute: Lohnt es sich, arbeitslos zu sein? Das ist vielleicht eine freche Frage, aber in den letzten Monaten kam die Diskussion immer wieder hoch. Deswegen habe ich eine Gästin eingeladen, die ganz öffentlich in Social Media ihr Leben als Arbeitslose präsentiert. Viele sehen Arbeitslosengeld nur als Überbrückung, sie hat daraus eine Marke gemacht. Ihr Name ist Nadine Wagener oder wie sie sich selbst nennt, die Infaulenzerin, manchmal auch Sozialschmarotzerin. Sie ist 34, Akademikerin und hat über 10 Jahre Erfahrung im Online-Marketing. Vor einem Jahr hat sich ihr Leben aber dann komplett verändert, denn sie wurde gekündigt. Seitdem macht sie kurze Videos darüber, wie es ist, arbeitslos zu sein. Und so viel können wir schon mal verraten. Sie bekommt dafür ziemlich viel Hate, aber auch ziemlich viel Zustimmung in sozialen Medien. Nadine zeigt uns, wie man scheinbar faul durchs Leben kommt und trotzdem spannende Dinge erlebt. Wir sprechen über ihren brotlosen Alltag und die Frage, ob sich Faulheit irgendwie auszahlt. Wie denkt sie über Geld, Zeit und Freiheit? Also heißt es jetzt, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurücklehnen, zuhören und vielleicht ein bisschen die eigene Pause-Taste drücken. Ja, und damit herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist und Zeit hast.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einleitung und die Einladung. Einleitung und Einladung. Jetzt bin ich aber ganz aufgeregt geworden, tatsächlich.
Sehr gut. Das ist nie schlecht. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Gleich mal als erste Frage, vielleicht etwas provokant, aber du bezeichnest dich in einem Video als Sozialschmarotzerin. Wieso?
Ich bediene mich ganz bewusst gesellschaftlicher Klischees, um ein wenig zu triggern. Darf man das so ehrlich sagen? Ja, oder?
Na sicher.
Ich denke schon.
Fangen wir mal ganz von hinten an. Ich glaube, es ist fast genau ein Jahr her, dass du gekündigt wurdest. Und was waren denn so deine ersten Gedanken, als dir das sozusagen passiert ist?
Ich würde sagen, der Tag der Kündigung war mit der schlimmste aus den vergangenen letzten 300 Tagen. Also es waren viele verschiedene Emotionen, die da in mir hochkamen. Das war Wut, Trauer, man fühlt sich unfair behandelt. Es macht was mit dem eigenen Ego, wenn man sich so denkt, okay, mir wurde gekündigt, anscheinend bin ich nicht gut genug, auch wenn es eine betriebsbedingte Kündigung war. Hätte ja auch jemand anderen aus dem Team treffen können, aber es hat dich getroffen, ne? Scheinbar bist du einfach nicht gut genug. Solche Gedanken kommen auf. Und bei mir war es aber auch so ein bisschen ein, ja, vielleicht passiert das hier alles aus einem Grund, weil ich war nie wirklich glücklich in meinem 9-to-5-Angestelltenverhältnis. Ich mochte meinen letzten Arbeitgeber wirklich sehr, sehr gerne. Das war die erste Stelle, wo ich wirklich gerne gearbeitet habe. Trotzdem war es nach Feierabend oft ein, das machst du jetzt für die nächsten 50 Jahre deines Lebens. Und das ist das Leben, dafür wurdest du geboren. Also es war oft ja so eine Sinnfrage am Ende des Tages. Und dann dachte ich, hey, vielleicht habe ich es mir auch schön geredet. Aber ich dachte mir, komm, vielleicht ist das ein Zeichen vom Universum, dass du dich jetzt einfach mal aufraffst und das machen würdest, was dir wirklich Spaß macht. Und ja, ich habe es auch ein bisschen als sommerliche Naivität abgestempelt damals, weil ich wurde Ende August gekündigt. Das heißt, ich bin auf meine Lieblingsmonate zugegangen mit einer 3-monatigen Freistellung. Das war natürlich auch toll. Ich konnte noch für den Berlin-Marathon damit in Ruhe trainieren. Und ja, da war dann gar nicht groß irgendwie, ja, war auch irgendwo eine Erleichterung, ein hey, vielleicht, ne, alles passiert aus einem Grund. Und es war auch die 3. Kündigungswelle, die ich in dem Unternehmen miterlebt habe. Ja. Und die erste habe ich miterlebt, da war ich gerade mal ein halbes Jahr in dem Unternehmen. Das hat schon so einen üblen Geschmack hinterlassen und ja, das war dann halt eben der Befreiungsschlag. Jetzt hat es halt dich getroffen beim 3. Mal, hast du halt nicht standgehalten und ja.
Hast du dich damals über deine Arbeit auch irgendwie definiert?
Nein, gar nicht. Deswegen hatte ich auch keine Identitätskrise. Aber ich kann jetzt ein Stück weit nachempfinden, eventuell, wie sich das anfühlt, weil ich hatte ja einen Unfall. Mir ist die Kniescheibe rausgesprungen und tatsächlich habe ich durch diesen Unfall jetzt eine extreme Identitätskrise, weil der Sport wegfällt und ich habe mich sehr eher durch meine Hobbys identifiziert. So, ich bin die Sportlerin, ich bin Läuferin, ich gehe gerne ins Fitnessstudio und das kann ich jetzt alles nicht machen. Und da hatte ich zum ersten Mal, dass ich jetzt hier saß im Wohnzimmer und dachte, ey, wer bin ich denn jetzt noch ohne das Laufen? Also ich kann jetzt ein Stück weit mehr die Leute nachvollziehen, die sagen, wer bin ich jetzt ohne Arbeit? Ich persönlich habe mich, wie gesagt, nicht durch die Arbeit identifiziert. Ich war halt Content Editor, so das war meine Tätigkeit, aber ich habe mich jetzt nicht so definiert.
Und wann hast du angefangen, dann Videos darüber zu machen? Also jetzt bist du ja fast täglich, glaube ich, oder täglich, weiß nicht, postest du Videos über deinen brotlosen Alltag, wie du es selbst nennst.
Ich wollte anfangs eigentlich in eine ganz andere Nische, Sporternährung, Zyklus. Das sind so Themen, die mich persönlich sehr interessieren, wo ich Bock hätte, einen Mehrwert zu bieten. Und sporadisch habe ich dann auch ein bisschen was über meine Arbeitslosigkeit erzählt und der Content kam halt viel, viel besser an. Ich meine, Sporternährung, Zyklus, der Markt ist überlaufen, da hast du echt keine Chance mehr. Es sei denn, du machst da sowas grandios anders, dass du da auffällst in der Nische als Newcomer auch noch. Und ja, dadurch bin ich dann in der Nische Arbeitslosigkeit geblieben und so hat dann alles irgendwie so seinen Lauf genommen. Also ich habe mich nicht strategisch an den Tisch gesetzt abends und dann irgendwie 10 Tage eine Strategie entwickelt im dunklen Kämmerlein und bin dann mit einer Contentplanung rausgegangen, sondern ja, das ist im Machen entstanden. Daran merkt man dann ja auch, was funktioniert gut und was kann ich gut und kann sich dann auch überhaupt erst in dem Content weiterentwickeln, sodass er immer besser wird.
Hattest du im Hinterkopf eigentlich schon, dass du damit selbstständig werden könntest oder noch nicht zu dem Zeitpunkt?
Mit Social Media wollte ich auf jeden Fall mich selbstständig machen. Das war nach der Kündigung relativ schnell klar. Ich habe auf Minijob-Basis war ich schon mal Social Media Manager und es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich habe da auch eine Community von 0 auf 30.000 aufgebaut und dachte mir, wenn du das für ein Unternehmen schon mal geschafft hast, dann schaffst du das für deine eigene Marke sicherlich nochmal. Daran habe ich ganz doll geglaubt. Und dass es dann aber die Arbeitslosen-Nische wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ironischerweise ist die erfolgreichste Nische, die ich hätte wählen können, genau mein Humor. Und ja, jetzt stecke ich da irgendwie so drin. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann da genauso viel Mehrwert weitergeben wie in den Sport-, Ernährung-, Zyklus-Themen. Kriegt sehr viel tolles Feedback. Sehr viel auch schlechtes Feedback oder negative Kommentare, aber ich glaube, das geht mir jetzt nicht irgendwie nah oder so, dass ich da auch negative Kommentare bekomme.
Ja, da sprechen wir nachher auf jeden Fall noch drüber, weil das ist schon ein großer Punkt, glaube ich. Aber vielleicht nochmal zur Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit. Also du meintest, du hast dich zumindest nicht über den Job definiert, das heißt schon mal keine Sinnkrise, das ist ja schon mal gut. Aber trotzdem ist es ja dann so, dass wenn man arbeitslos ist, entweder man von selbst sich irgendwie vielleicht schlecht fühlt oder auch das Umfeld etwas anders reagiert. Wie war das denn bei dir?
Ich konnte sehr gelassen damit umgehen. Vielleicht auch, jetzt hole ich vielleicht ein bisschen zu weit aus, mein Ex-Arbeitgeber, der hat mir während Corona Aufhebungsverträge hingelegt. Das heißt, ich hatte da schon erste Berührungspunkte mit, ein Arbeitgeber will mich nicht. Das war echt eine beschissene Situation, wenn ich daran zurückdenke, weil es war auch noch während Corona. Also wir waren da alle eh so unsicher unterwegs. So, okay, Pandemie, was heißt das jetzt für uns alle? Sind wir alle bedroht von Arbeitslosigkeit? Wird alles teurer? Was können wir uns noch leisten? Und ich war dann halt diejenige, die Aufhebungsverträge hingelegt bekommen hat. Und vielleicht war ich deswegen schon so ein bisschen abgedroschener, als es dann die betriebsbedingte Kündigung 2,5 Jahre später gab. Mhm. Bei meinem Ex-Arbeitgeber wäre mir das sehr peinlich gewesen. Ich war eben ein bisschen abgedroschener schon im letzten Jahr August und konnte sehr gelassen damit umgehen. Eben auch, weil ich es als Zeichen gesehen habe und keine Ahnung. Dementsprechend war auch zum Beispiel meine Eltern sehr gelassen, weil ich konnte denen das sehr sachlich schildern. So, hey, ich wurde jetzt gekündigt, so und so sieht's aus. Ich glaube, hätte ich die unter Tränen angerufen und so, scheiße, ich wurde gekündigt und nein, was ist, wenn ich arbeitslos werde im Dezember, dann hätten die wahrscheinlich auch anders reagiert. Mhm. Es sind jetzt viele alte Studienkollegen oder auch von der Schule oder so auf meinen Account aufmerksam geworden, haben mich angeschrieben, so cool, was du machst und so weiter. Also da kriegt man, so ein Feedback kriegt man dann zum Beispiel von Leuten, wo du ewig nichts mehr gehört hast. Aber ansonsten habe ich da gar nicht groß mit Leuten drüber geredet, so hey, ich wurde gekündigt und ich mache jetzt Instagram oder TikTok. So steht es ja in meiner Bio, wenn man auf Social Media guckt. Aber ich habe das jetzt nicht groß mit irgendwem beredet und mir da irgendwie, so wie findest du das, dass ich das jetzt mache oder so? Nee, das habe ich gar nicht.
Und hast du danach eigentlich einfach mal nichts gemacht oder hast du sofort angefangen, einen Job zu suchen? Weil eigentlich das sozusagen, die Behörden wollen ja eigentlich, dass man sofort Bewerbungen schreibt und so ganz aktiv ist, sich wieder einen neuen Job zu suchen. Wie bist du daran gegangen?
Ich habe sofort an meiner Social-Media-Karriere gearbeitet, wenn man so will. Von August bis Ende November war ich ja eh arbeitssuchend per Definition, weil ich war freigestellt. Also ich habe noch mein reguläres Gehalt bekommen und galt dann eben erst ab Dezember offiziell arbeitslos. Und da ging es dann eben auch los, dass du bestimmte Bedingungen erfüllen musst, wie eben Nachweise erbringen, dass du dich beworben hast. Ich empfinde es aber als extrem locker. Also ich dachte mir, wenn ich da zur Agentur zur Arbeit gehe und mich arbeitslos melde, dass ich 100% keine Ahnung, gefragt werde, aha, sie wurden Ende August gekündigt und jetzt waren sie ja freigestellt. Was haben sie denn an Bewerbung geschrieben in den letzten 3 Monaten? Mhm. Mhm. Denken sie, ihnen steht Arbeitslosengeld? Also ich dachte das, aber ich glaube, das ist einfach so eine Schreckensvorstellung, die man generell hat, wenn man Arbeitsamt hört und auch generell Behörde und arbeitslos, oh Gott, muss ich mich rechtfertigen, warum? Und nee, der Job von den Leuten ist es, deinen Antrag zu prüfen, zu genehmigen oder abzulehnen unter bestimmten Gründen eben. Und
ja, da ist niemand irgendwie fies zu dir. So, sie wurden gekündigt und sie haben keine Bewerbung geschickt in den letzten Monaten. Nee, gar nicht. Das ist ja auch eine Versicherungsleistung, anders im Vergleich zu Bürgergeld. Steht dir also für den Verlust des Arbeitsplatzes zu. Und klar, also Bewerbungen weise ich nach beispielsweise und halte mich auch sonst an die Regeln wie Ortsabwesenheit.
Aber du machst ja Videos darüber und sagst ja auch, ich bin so und so viele Tage arbeitslos. Und dann hast du vielleicht dein Leben, das manche Menschen vielleicht gar nicht mit Arbeitslosigkeit verbinden. Also du gehst ins Café oder du joggst eben oder hast den Hund zugelegt. Und du hast dafür auch ziemlich viel Hass bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ist dir da irgendwie ein Kommentar noch hängen geblieben, der dich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat, oder prallt das alles an dir ab?
Also wenn man Social Media machen will, dann sollte man sich ein dickes Fell zulegen, weil es wird immer Leute geben, die dich total blöd finden und die dich das auch spüren lassen mit ihren Kommentaren. Ich könnte auch, glaube ich, jeden Tag Gänseblümchen hochladen und da würde auch Leute kommen, die das total, die mich beleidigen, wenn sie denn wollen. Deswegen, genau, da muss man drüber stehen. Bei meinem ersten Vlog, den ich hochgeladen habe auf Instagram, der ist sehr schnell sehr viral gegangen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und da war auch gar nicht meine Intention zu triggern. So, ich gucke gerne Vlogs. Ich finde das ganz cool, so einen Einblick zu bekommen, so ein bisschen Big Brother like, was machen andere Leute so an ihrem Tag? Ich wollte das auch gerne machen und da sind so viele negative Kommentare reingegangen, was ich gar nicht verstanden habe, wo ich dann aber dachte, okay, ich treffe hier anscheinend einen Nerv, bleib einfach dran und du triggerst jetzt absichtlich. Also insofern sind die Hate-Kommentare ja auch ganz gut gewesen, weil die mir so ein bisschen den Weg vorgegeben haben, was trifft gerade den Nerv, was ist anscheinend gerade, geht in den Leuten vor, wo kannst du irgendwie, ne, also die waren von bis da, es gab Kotzmilies, es gab, du bist faul, geh arbeiten, wie kann man in so einem Leben oder in dem jungen Leben schon arbeitslos sein? Ich verstehe schon, warum sie gekündigt wurde. Das trifft einen vielleicht ein bisschen eher, weil man sich so denkt, okay, was ist jetzt mit mir falsch? Was hast du jetzt in dem Video entdeckt, dass man anscheinend nicht mit mir arbeiten will? Eher heftiger, also nicht beleidigend, aber dachte ich mir schon, okay, krass, war ein Kommentar vor einer Woche. Ich hoffe, wenn du über die Straße gehst, wirst du überfahren. Da denkt man sich auch so, okay, alles klar. Ja, aber insofern, ich sehe es dann positiv. Jeder Kommentar ist gut für einen Algorithmus. Und aus den Kommentaren lässt sich dann auch wieder Content machen. Und wie gesagt, geben dir ja irgendwie den Weg vor, was es anscheinend, wenn da Kommentare kommen, du bist faul. Daran merkt man ja, was wir anscheinend für eine Leistungsgesellschaft haben, dass der Wert eines Menschen an Arbeit gekoppelt ist. Und daraus lässt sich dann zum Beispiel auch wieder Content machen, indem man das aufgreift und einfach mal darüber spricht, über Faulheit und Arbeitslosigkeit.
Ja, bleiben wir gleich mal dabei. Warum glaubst du, dass die Leute so derartig negativ reagieren auf das, was dir eigentlich, wie gesagt, zusteht? Also man hat seinen Job verloren, man bekommt eben Arbeitslosengeld.
Ich bin wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt, weil mein Content ist ja sehr provokant. Ich spiele ja sehr mit Klischees. Aber diese Klischees, die sind ja komplett in unseren Köpfen verankert. Ich bin davon auch nicht gefreit, wenn ich den Begriff Arbeitslosigkeit oder Arbeitslose höre. Ich habe für eine Millisekunde einen abgeranzten Typen in einer Platte vor meinem inneren Auge, der an einem Fliesentisch sitzt und raucht und den ganzen Tag Chips isst und sich dahin fleht und sagt, nö, ich will gar nicht arbeiten, mir geht's gut, und der die ganze Zeit irgendwie nur ASI-TV guckt. Das wurde ja irgendwie so geprägt. Also wenn ich spreche jetzt von mir, wenn wir früher nachmittags so RTL angemacht haben oder so. Und das Nachmittagsprogramm war ja voll von diesem klassischen ASI-TV. Und die Leute, die man da gesehen hat, die galten ja irgendwie so als abschreckendes Beispiel, wo man da saß, sich belustigt hat vom Fernsehen, aber auch so dachte, boah, nee, dazu will ich nie gehören. Die sind ja total asozial, furchtbar. Nee. Wir müssen hier arbeiten gehen. Arbeit ist, wir wollen auf gar keinen Fall arbeitslos sein. So, ich, wie gesagt, kann nur von mir sprechen. Ich glaube, das Bild meiner Meinung nach, das vom Sozialschmarotzer, vom Klassischen, das hat uns alle doch sehr geprägt. Und auch dieses Arbeit ist eine Tugend, was noch sehr in den Köpfen von unseren Eltern, Babyboomer sind das, glaube ich, die Generation. Die haben uns das natürlich auch irgendwo mitgegeben, dass es sehr wichtig ist, schnell zu arbeiten, früh zu arbeiten, viel zu arbeiten. Und nur so führt man ein vernünftiges Leben.
Hattest du diese Einstellung zu unserem Leistungsdruck und unserer Arbeitsgesellschaft schon vorher oder hat sich das dann in der Zeit entwickelt danach?
Ich glaube, das hat sich so ein bisschen schleichend entwickelt bei meinem ersten Job, den ich hatte. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und in dem Studium musste ich ein Pflichtpraktikum machen. Und ich bin da bei einer SEO-Agentur gelandet. Die haben mich nach dem Praktikum als Werkstudentin übernommen. Und nachdem ich den Bachelor abgegeben habe, hatte ich dann meine erste Vollzeitstelle oder Teilzeitstelle. Ich weiß es gar nicht mehr. Und es war halt meine einzige Qualifikation, die ich auf dem Lebenslauf hatte, SEO. Das heißt, meinen nächsten Job, den ich mir gesucht habe, war ebenfalls SEO-Managerin. Und ich habe mich damit irgendwie so gefügt. Ich dachte, ja, jeder geht ja irgendwie ins Büro und ich mache halt eben SEO, muss das Spaß bringen? Nö, muss ja gar keinen Spaß machen. Geht ja nur ums Geld am Ende des Tages. Und ich habe dann doch innerhalb von, ich weiß nicht, spätestens einem Jahr war das, glaube ich, wo ich gemerkt habe, nee, Das ist so wichtig, dass es dir Spaß macht, weil du gehst daran sonst wirklich kaputt. Weil, ja, ich dachte am Anfang, ne, du bist 8 Stunden im Büro, danach hast du ja Zeit für Dinge, die dich Spaß machen. Aber wenn du den ganzen Tag was machst, was dir nicht Spaß macht, es schlaucht dich nach Feierabend so krass, dass du auch gar keinen Bock mehr hast auf Sachen, die dir Spaß machen und die dich erfüllen. Und das heißt, ich glaube, ich hatte dann sehr früh so den Kaffee auf und habe mir sehr oft diese Sinnfrage gestellt.
Gehen wir vielleicht nochmal aufs Geld. Das ist ja ein Podcast über Geld. Du hast in einem Video auch gezeigt und mal zusammengerechnet, wie viel du annimmst und wie viel du ausgibst. Und wir spielen das jetzt hier mal kurz ein.
Ich heiße Nadine, ich beziehe Arbeitslosengeld und heute präsentiere ich mein Haushaltsbuch vom letzten Monat. Die große Frage, hat sie über ihre Verhältnisse gelebt oder nicht?
Hat sie.
Das meinst du?
Ja.
Ich beziehe ein Arbeitslosengeld in Höhe von 1.667 Euro. Meine Fixkosten liegen bei 1.020 Euro. Das heißt, 647 Euro bleiben für Spaß übrig. Drogerie und Apotheke habe ich 30 Euro gelassen. Für Lebensmittel, ich war positiv überrascht. Möchtest du einen Tipp abgeben?
300.
348. Für Essensbestellungen bin ich vom Stuhl gefallen. Da waren ein paar Essensbestellungen dabei, die hätten nicht sein müssen. Da war ich einfach schlecht organisiert.
Das ist nichts Neues.
Was ist deine?
200.
194.
Habe ich gut gerechnet mit 200.
War ein Essen, 44 Euro. Dann fließt da auch noch rein der Kaffee, den ich dir spendiert habe.
Oha, oha.
Ich habe doch alles aufgeschrieben.
Ey, sie meint's ja.
So, der Hund, das ganze Zubehör und Futter und so weiter hat 261 Euro gekostet. Die Schutzgebühr wäre in Höhe von 490 Euro gewesen. Die hat aber meine Mutter übernommen. Nicht, weil ich arbeitslos bin, sondern weil sie mir mein Versprechen gemacht hat. Sonstiges, Reinigung, ich musste mich ins Hunderegister eintragen, Blumen und die Gewerbeanmeldung, 78 Euro. Ergibt insgesamt 955 Euro. Das heißt, ich habe 308 Euro über meine Verhältnisse gelebt. Und so, liebe Leute, verschuldet man sich selbst. Ganz schnell. Ohne dass man es merkt. Wir sehen uns.
Also zusammengefasst hast du 1.667 Euro bekommen und hast aber ungefähr 1.975 Euro ausgegeben. Also hast du ca. 300 Euro über deinen Verhältnissen gelebt, in Anführungszeichen. Ging dir das in den anderen Monaten auch so und hast du dann irgendwie dein Verhalten verändert oder wie ging es dir auch in der Zeit damit? Musstest du dein Leben sozusagen verändern, weil du jetzt vielleicht weniger Geld hattest?
Es war ein besonderer Monat, weil das waren noch Hundeanschaffungskosten. Deswegen war ich da ein bisschen drüber. Ja. Wären die nicht gewesen, dann wäre es wirklich glatt aufgegangen. Das war der erste Monat, wo ich Haushaltsbuch geführt habe, naiverweise. Ich habe den Monat genauso gelebt wie die Monate davor. Deswegen schätze ich, Pi mal Daumen sind auch die anderen Monate so aufgegangen. Genau, ich habe auf jeden Fall zurückgeschraubt. Ich war sonst jemand, der sehr gerne Klamotten gekauft hat von Nike. Jeden Monat ein Sport-BH oder eine Tights oder so. Das ist so mein Guilty Pleasure. Ich liebe Sportklamotten. Und das habe ich seit der Kündigung, habe ich ungelogen wirklich gar nichts ausgegeben. Ich habe einmal, als ich dann selbstständig gearbeitet habe, meine ersten Einnahmen hatte durch eine Kooperation, da habe ich mir was gegönnt, da habe ich mir was gekauft. Aber ansonsten die anderen Monate wirklich von heute auf morgen. Ich dachte so, es wird dir bestimmt schwerfallen. Ich hoffe, die bringen keine schönen Sachen raus. Ich habe aber wirklich kein einziges Mal in die Zalando-App oder Nike-App oder so geguckt. Das halt, gut, sind halt Luxusprobleme, ne? Brauchst du Klamotten? Nein, aber da habe ich auf jeden Fall trotzdem zurückgesteckt. Bei manchen anderen Sachen, so Ernährung ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe auch aus einer Faulheit, hätte man sich sparen können, habe ich Essen bestellt. Ja, mein Gott. Aber ansonsten habe ich schon darauf geachtet, dass ich jetzt nicht zu unnötige Kosten habe und wirklich einfach nur Geld für Basics ausgebe.
Ja, also das hat sich einigermaßen die Waage gehalten. Aber hast du in der Zeit irgendwie auch drüber nachgedacht, ah, was ist denn jetzt, wenn ich in Rente gehe? Das ist ja irgendeine Zeit, die verloren ist, in Anführungszeichen. Oder auch Rücklagen und so. Das sind ja auch manchmal Überlegungen.
Rücklagen habe ich durch den, bei meinem letzten Job habe ich ziemlich gut verdient, dementsprechend auch hohes Arbeitslosengeld. Das hat es mir erlaubt, Rücklagen aufzubauen. Sehr, sehr zu meinem Glück. Ich bin aber jemand, naiverweise, ich denke überhaupt nicht an die Zukunft. So kenne ich mich selber nicht, weil ich hatte früher arg Existenzängste, weil zum Beispiel in meinem ersten Job, ich habe wirklich schlecht verdient. Das waren 1,6 netto. Und da bin ich vorne und hinten damals nicht zurechtgekommen. Oder waren sogar noch weniger, egal. Und da kamen zum ersten Mal so Existenzängste auf, weil mit 1,6, wenn du, damals war ich noch ein bisschen unternehmenslustiger, wenn man da gerne ausgeht und so weiter, dann bist du ganz schnell drüber. Über Rente und so weiter, muss ich zugeben, habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil ich finde es so krass, dass man dauernd anscheinend dann nur in der Zukunft lebt und sich Gedanken macht, oh Gott, was ist, wenn ich älter bin? Was ist, wenn? Und man guckt jetzt schon aufs Geld und muss darauf achten, okay, was ist, wenn ich im nächsten Monat nicht genug habe? Was ist, wenn? Und dann soll ich noch 50 Jahre im Voraus denken, das schaffe ich nicht. Ja, ist vielleicht total blöd, wahrscheinlich viele Zuhörer, die das hören und die Hände über den Kopf schlagen, aber
ich finde es wichtig, ja. Weil wir sehr oft Expertinnen da haben, die irgendwie über Vorsorge reden und dann natürlich immer den Idealfall irgendwie skizzieren. Es gibt aber genügend Umfragen, die genau das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Deshalb finde ich das so wichtig, dass sich sehr viele Leute eben darüber keine Gedanken machen oder eben nicht die ganze Zeit, also nicht den Idealfall leben. Deshalb finde ich das irgendwie sehr wichtig, auch mal eine normale Stimme zu hören. Und in einem Video, also hast du eh schon gesagt, das ist relativ hoch, dein Arbeitslosengeld von 1600 oder 1700 ungefähr pro Monat. Und eine Person hat drunter gepostet, dass sie findet, dass es viel zu viel ist und warum sie denn dann überhaupt noch arbeitet. Es gibt wahrscheinlich haufenweise von denen. Lässt sich das kalt oder hast du da mal drüber nachgedacht?
Was mir dazu einfällt, ist eher, also klar tut es schon weh, wenn ich mir so denke, okay, jemand geht 40 Stunden arbeiten und hat das raus, was ich bekomme fürs Nichtstun. Zeigt aber eher, wie unterbezahlt viele Jobs noch sind. Ich hatte auch in einem anderen Video gesagt, ich möchte einen Job haben, wo ich 60.000 verdiene. Also ich habe im letzten Job 55 oder 53.000 verdient. Ein Wechsel ist ja immer gut, um nochmal mehr zu verdienen. So, deswegen, warum jetzt nicht nochmal 5.000 Euro brutto mehr im Monat? Drunter will ich auch gar nicht. Und da kam auch sehr viele, das sei unverhältnismäßig. Und ich denke mir so, nee, also alles wird teurer da draußen. Klar ist jetzt kein Argument, dass ich jetzt mehr verdienen muss, aber irgendwo auch schon. Weil ich habe noch das Glück, dass ich geringe Fixkosten habe. Aber würde ich jetzt umziehen und hätte plötzlich eine Miete von 1.500, was da draußen marktüblich ist. Und keine Ahnung, da muss ich ja auch irgendwie mitkommen. Und es ist einfach nicht attraktiv, wenn man auf Indeed guckt und man sieht dann so eine Gehaltsspanne, 38.000 bis 46.000. Und ich soll 40 Stunden da hingehen und arbeiten und gebe meinen Großteil an Lebenszeit auf. Und ja, deswegen ist eher, wenn ich so höre, ich verdiene nur 1,5 im Monat und wie unfair ist das? Ja, ist unfair, dass ich 1,6 fürs Nichtstun bekomme. Aber es ist eher ein strukturelles Problem, weil es kann nicht sein, dass Jobs immer noch so scheiße bezahlt sind, dass eine Arbeitslose mehr raus hat, als jemand, der 40 Stunden die Woche arbeitet.
Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Viele Menschen träumen ja von mehr Freizeit, aber scheuen irgendwie die finanziellen Folgen oder haben halt Angst, dass sie dann so wenig Geld haben. Was bekommt man so deiner Erfahrung nach zurück, wenn man sich bewusst für, jetzt sagen wir mal, weniger arbeiten oder eben eine Pause entscheidet oder eben den 9-to-5-Job abschwört?
Mehr Lebensfreude. Ich kann aber nicht für jeden sprechen. Also wenn jetzt jemand zuhört, eine alleinerziehende Mutter, die Teilzeit arbeitet, weil sie sonst das mit den Kindern nicht unter einen Hut bekommt und die hört jetzt hier zu und ich sage dann hier, ja, weniger arbeiten, total toll, du kriegst Lebensfreude zurück. Das sind halt zwei verschiedene Welten, die da aufeinandertreffen. Ich kann jetzt einfach nur für mich reden. Ich bin aber auch in einer Luxusposition, eben dadurch, dass ich hohes Arbeitslosengeld bekomme, dadurch, dass ich geringe Fixkosten habe, dadurch, dass ich sonst keine Verantwortungen habe. Meine einzige Verantwortung, das bin irgendwie ich und der Hund. Ja, passt das, was ich dann jetzt sage, für viele sehr wahrscheinlich eben nicht. Ich kann nur für mich reden. Man kriegt ein bisschen mehr, oder was heißt ein bisschen mehr? Man kriegt Lebensfreude zurück, man kriegt aber auch den Mut zurück. So, hey, eine Kündigung ist nicht das Ende der Welt und die Welt dreht sich trotzdem weiter und es kann auch eine tolle Chance sein.
Ja, und in 9-to-5-Job willst du wahrscheinlich nicht mehr zurück, vermutlich. Oder schon noch?
Vielleicht, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann habe ich keine andere Wahl. Vielleicht, ich habe ja mit 37 Grad nach dem Sinn des Lebens gesucht und da waren wir auch in einem Altenheim, weil für mich, wenn man mich fragen würde, was ist denn ein Job, der irgendwie dich mit Sinn erfüllen würde, und das sind für mich soziale Berufe, Altenpflege oder Tierschutz, Umweltschutz, wo ich auch schon so dachte, ich glaube tatsächlich für die Branche, wo ich tätig war, bin ich, glaube ich, gar nicht mehr wettbewerbsfähig, weil A, ich möchte 60.000 Euro haben, ich bin eine Frau Mitte 30, oh Gott, was ist, wenn die Kinder bekommt? Und dann bin ich in einer Branche, die extrem viel, ja, sehr viel Konkurrenz hat. Ich meine, da stehen 20-Jährige in den Startlöchern, die sagen, ey, ich möchte ein Gehalt von 36.000 Euro haben oder 32.000 Euro. Und das ist alles Learning by Doing im Marketingbereich. Ich kann Erfahrungen vorweisen, toll, aber das Unternehmen wird sich denken, okay, geil, hier, wir haben hier den Franz, der ist 24 und der will 32.000 Euro im Monat haben. Mhm. Ja, sorry, hier, die Nadine will 60.000 haben, die ist auch noch 34. Wissen wir nicht. Also ich glaube, und dann auch noch KI kommt auch noch hinzu, deswegen weiß ich gar nicht, ob im nächsten Jahr meine Chancen in der Branche, wenn ich jetzt wirklich, ja, ob die gegeben sind, die Chancen, ob ich dann vielleicht sogar gezwungen wäre, umzuschulen und was anderes zu machen. Und ja, vielleicht ist es dann die Altenpflege, weil das ist was, was mich tatsächlich mit Sinn erfüllen würde.
Jetzt bist du ja in die Selbstständigkeit gestartet, so viel kann man ja sagen, auf jeden Fall. Jetzt verdienst du dein Geld auch mit Social Media eben, mit den Videos, die du machst und mit den Kooperationen, die du da bekommst. Du hast mal gesagt, eigentlich in einem Video bist du eigentlich gar keine Person oder hast gedacht, du bist gar keine Person, die so auf Selbstständigkeit aus ist. Wie hast du dich dann doch drüber getraut oder was hat dich dann doch davon überzeugt, dass das jetzt doch der richtige Weg ist?
Ich glaube einfach, der Schmiss ins kalte Wasser mit der Kündigung. So zweimal in Folge eine ernüchternde Erfahrung mit einem Arbeitgeber, wo ich so dachte, das muss doch ein Zeichen sein, komm schon. So viel Pech kann man doch gar nicht haben und jetzt änder doch mal was. Weil bei den Gedanken, jetzt auf Jobsuche zu gehen und dann ab dem 1. Dezember dann wieder in einem neuen Unternehmen zu sitzen, Onboarding-Verfahren, alles neu kennenlernen und so weiter, da dachte ich mir so, boah, nee, bitte nicht einfach schon wieder von vorne, du machst jetzt einfach mal was komplett anderes und siehst es jetzt als Chance.
Eins finde ich schon noch spannend, nämlich, und zwar klassische Influencerinnen zeigen ja eigentlich so Luxus und Hustle, aber du zeigst eigentlich Pausen und Alltag, also ganz was anderes eigentlich. Ist das wirklich finanziell tragfähig oder ist das jetzt nur eine Zwischenstation für dich?
Ich glaube, bei Instagram sind die Blogs ja sehr schnell sehr viral gegangen und ich bin sehr schnell gewachsen. Und ich habe mir immer erklärt, das liegt genau daran, dass ich da komplett rausspringe, dass ich eben nicht den Hustle zeige, nicht die tollen, luxuriösen Urlaube, nicht die tolle Markentasche, nicht irgendwie, sondern eben ganz normal, authentisch, wie ein Leben aussieht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher der Erfolg. Ich glaube, ich wäre gar nicht so krass rausgesprungen aus dem ganzen Content, den es auf Instagram gibt, hätte ich das genauso gemacht wie alle anderen. Ich muss auch sagen, es ist halt so unauthentisch. Niemand wacht irgendwie so top geschminkt und mit so schönen Haaren auf, beispielsweise woke up like this. Mm. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die ja komplett das Leben so zeigen, wie es ist. Und das versuche ich auch. Klar, manchmal mache ich mir auch die Haare schön fürs Video, aber ja. Ich sehe das eher als, dass mir das dabei geholfen hat, so schnell zu wachsen, indem ich da irgendwie nicht was gefaked habe, was ich nicht bin oder da irgendwie was schön arrangiert habe und so weiter. Und mit Kooperationen hat es ja trotzdem geklappt, seit dem Monat, wo ich das Kleingewerbe oder das Gewerbe angemeldet habe. Und den Marken ist ja auch wurscht, was für ein Hustle ich jetzt zeige. Es muss ja irgendwie zur Marke passen. So, wenn die sehen, okay, Nadine läuft gerne, geil, lass doch mal eine Kooperation Laufschuhe oder keine Ahnung was mit ihr machen, dann ist ja egal, ob ich jetzt auf die Malediven verreise oder ob ich nur in Berlin sitze.
Ja. Ja, und jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Denkst du jetzt anders über Zeit, Geld oder Arbeit nach?
Also jetzt durch den Unfall bin ich jeden Tag sehr, sehr traurig, so gegen Ende des Tages, weil es aktuell, es kommen auch noch viele weitere Tage, die ich aktuell nicht so nutzen kann, wie ich sie nutzen wollen würde, wo am Ende des Tages einem klar wird, okay, jetzt ist hier wieder ein Tag vergangen, der sich wie vergeudete Lebenszeit anfühlt, die ich einfach nicht zurückbekomme. Mhm. Das ist so gerade das, was mir beim Thema Zeit einfällt. Ja, aber sonst über Geld, das, was mir da einfällt, so hey, bitte lass die Selbstständigkeit erfolgreich sein. Und für mich wäre es erfolgreich, wenn ich mit meiner Selbstständigkeit fürs Erste das raus habe, was ich vorher in Vollzeit verdient habe. Das würde mich total freuen. Das wäre für mich ein Erfolg. Ich war ja, wie gesagt, schon vornherein so, dass ich sehr mir den Sinn gestellt habe, was machst du hier eigentlich 8 Stunden im Büro? Dabei bin ich geblieben. So Wahnsinn, was du da 10 Jahre oder länger, dass du da saßt und erst jetzt was geändert hast, obwohl du echt lange unzufrieden und unglücklich warst. Ein bisschen schade, aber dafür habe ich dann jetzt die Kündigung zumindest so genutzt. Hat schon ein bisschen länger bei mir gedauert, aber das ist auch nicht, ist bei mir oft so. Ich brauche oft den Schubser von außen, dass ich was ändere.
Fühlt sich jetzt deine Selbstständigkeit nach Arbeit an?
Nein, das ist das Schöne. Das ist ja eigentlich ein Hobby, was ich zum Beruf hoffentlich machen kann. Ja.
Vielen Dank, super. Das waren doch eigentlich auch nette Abschlussworte. Ich finde es spannend, wie du damit umgegangen bist, wie du mehr oder weniger aus Versehen den richtigen Zeitgeist, den Nerv getroffen hast anscheinend durch deine Videos, die auch sehr lustig sind und wie offen du dann auch damit umgegangen bist mit deinem Arbeitslosengeld und deinem Leben, finde ich sehr, sehr schön, voll spannend. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Tschüss.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirt. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.